ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Ja, wir sind noch mitten im Winter und die deutschen Gasspeicher sind aktuell nur noch zu 24% gefüllt. Die Bundesregierung beruhigt und sie sieht keinen Anlass zu handeln. Ja, und trotzdem fragen sich viele, kann das zum Problem werden? Und wie sieht das eigentlich bei uns in der Region mit den Füllständen aus? Wollte RBB24-Reporterin Annette Kufner wissen und hat einen Gasspeicher am Standort Rüdersdorf besucht.
Der Gasspeicher in Rüdersdorf. Zwischen großen grauen Flachdachgebäuden biegen sich dicke graue Rohre aus dem Schotterboden. Mehr als 80 Millionen Kubikmeter Erdgas können hier unterirdisch gelagert werden. Aber jetzt ist der Speicher nur noch zu 18% gefüllt. Klingt besorgniserregend, ist aber nicht schlimm, sagt Oliver Ruch von der EWE Brandenburg-Rügen. Die betreibt den Gasspeicher in Rüdersdorf.
Wir denken, dass der Winter demnächst vorbei sein wird. Wir erwarten nächste Woche 10 Grad plus und wir verfügen über ein engmaschiges Gasverbundsystem. Wir verfügen über verschiedene Speicher in Deutschland oder mehrere Speicher in Deutschland. Und wir haben natürlich dann auch noch die LNG-Kapazitäten, die zur Verfügung stehen.
Tatsächlich spielen die Gasspeicher bei der Versorgung gar nicht die größte Rolle. Der hauptsächliche Bedarf wird durch Lieferungen aus dem Ausland gedeckt. Das meiste Gas, fast 90%, kommt aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien. Und dann ist da noch das LNG, also Flüssiggas. Das wird vor allem von den USA geliefert. Den Brandenburger Bundestagsabgeordneten und Energiepolitiker Michael Kellner von den Grünen beunruhigt das.
Wir wollen wirklich nicht abhängig sein von Donald Trump. Über 90% des Flüssiggases kommt aus den USA. Das macht mir wirklich Sorgen.
Kellner plädiert für eine nationale Gasreserve zur Sicherheit. Das fordert auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Und Kellner plädiert dafür, die Speicher nicht so leer laufen zu lassen, damit im Sommer nicht so viel Gas zu teuren Preisen eingekauft werden muss. Eigentlich müssen Betreiber von Gasspeichern dafür sorgen, dass der Füllstand am 1. Februar noch bei mindestens 30% liegt. Aber die Bundesregierung bleibt entspannt. Die Lieferungen aus dem Ausland kämen zuverlässig, heißt es. Und auch Oliver Ruch von der EWE sieht es gelassen. Gas sei gerade genug auf dem Weltmarkt. Er erwartet sogar, dass die Preise sinken. Den Speicher in Rüdersdorf wieder aufzufüllen, sollte also kein Problem sein. Der Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft fürchtet hingegen, dass die politische Weltlage jederzeit zu Engpässen führen kann, was dann die Preise nach oben treibt. Aber auch zum Beispiel Naturereignisse können Kostentreiber sein, sagt Energiepolitiker Michael Kellner.
Wenn es irgendeine Störung gibt, im Januar sind mal Pipelines in den USA eingefroren, weil es so kalt war. Da sind auf einmal die Preise innerhalb von einer Woche um 20% gestiegen. Also wir sehen gerade bei diesem fossilen Gas immer wieder Preisausschläge, Unsicherheit.
Die beste Lösung für Kellner? So schnell wie möglich ganz weg von den fossilen Energien. Aber noch heizt in Brandenburg jeder zweite Haushalt mit Gas.
RBB24-Reporterin Annette Kufner über die spärlich gefüllten Gasspeicher in Deutschland am Beispiel Rüdersdorf.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Ute Müller-Schlomka und Silja Sodke. Es gibt zwei bekannte Trends. Junge Leute studieren eher, als dass sie einen Handwerksberuf ergreifen, und viele junge Leute zieht es in große Städte. Zwei junge Lausitzer in Forst, der Grenzstadt zu Polen, leben und arbeiten genau gegen diesen Trend. Vor einem Jahr haben sich Pascal Lachmann und Florian Mahlke mit einer Tischlerwerkstatt namens Stilwerk selbstständig gemacht in Forst.
Das ist eine Bandsäge und die ist ungefähr von 1930, 1940. Ist zwar jetzt nicht auf dem neuesten Stand der Technik, aber sie sägt wie eine Biene. Ich finde, so eine alte Säge hat es trotzdem noch verdient, benutzt zu werden.
Besonders, wenn sie energiesparender ist als eine neue Maschine. Pascal Lachmann ist stolz auf seine Säge, die fast schon museumsreif ist und die er günstig bei eBay für die Werkstatt erstanden hat. Eine Drechselbank dagegen ist hier modern und Pascal liebt es, an ihr zu arbeiten, neue Formen aus einem kantigen Stück Holz zu schaffen.
Also tatsächlich beruhigt mich das Drechseln. Also das ist so mal so ein richtiger Ausgleich zum Alltag, sage ich. Und wenn ich jetzt den ganzen Tag Schneidebretter oder Möbel oder irgendwas baue, dann ist das mal so eine Sache, die einen halt erdet.
Der 24-Jährige hat die alte Werkstatt auf dem Hof am Stadtrand wiederbelebt und ist einer der zwei Firmengründer. Den Reiz der Handarbeit hat Pascal nach dem Abitur entdeckt und sich gegen ein Studium entschieden.
Durch Zufall habe ich dann eigentlich wieder die Leidenschaft entwickelt, zu werkeln. Ich habe angefangen mit einem Hammer und einer Axt tatsächlich, also total spartanisch. Und so hat sich das dann entwickelt. Dann war ich ein Jahr zu Hause nach dem Abi, habe danach eine Ausbildung angefangen, die Ausbildung abgeschlossen und dann meine Meisterschule gemacht.
Und so gelingen ihm schöne kleine Stücke, die er neben Aufträgen für Möbel und Treppen erschafft. Darunter hochwertige Schneidebretter aus Stirnholz, kleine filigrane Teelichter aus Holzresten und auch das Wahrzeichen von Forst, den alten Wasserturm, drechselt er.
Die Stadt bestellt immer mal 5 Stück und die machen wir hier. Die werden danach geschnitzt und dann werden die verkauft in der Touristeninfo.
Forst wurde wegen seiner Tuchfabriken das Manchester Deutschlands genannt. Vor 90 Jahren lebten hier 44.000 Menschen, heute sind es nicht einmal 18.000. Nach der Wende war Schluss mit der Textilproduktion, viele zogen weg. Pascal Lachmanns Geschäftspartner Florian Mahlke will bleiben. Er ist Mitbegründer von Stilwerk, er kümmert sich um Steuer und Büro. Die zwei kennen sich aus der Schulzeit, sind hier verwurzelt.
Wir sind übelst dankbar für ganz, ganz viele kostenlose Holzüberlassungen. Viele Freunde, Familie, Verwandte haben eigene Wälder und kaum einer kommt hinterher mit der Aufarbeitung, mit der Aufforstung des Waldes, sodass wir die Möglichkeit haben, das Holz rauszuholen.
Noch lagern einige Stämme provisorisch auf dem Grundstück, doch eine Halle ist in Aussicht. Florian Mahlke kann schon nach so kurzer Zeit eine positive Bilanz ziehen.
Wir haben so viele tolle Momente, so viele schöne Erlebnisse gehabt. Der blanke Wahnsinn. Ich wünsche es allen, dass sie das behaupten können nach einem Jahr. Aber ich glaube, das trifft uns da schon super, super gut.
Die Handwerkskunst füllt die Auftragsbücher der beiden jungen Unternehmer. Das verdiente Geld wollen sie investieren und die Firma weiterentwickeln.
Warten auf Unterstützung müssen auch viele Mütter in Brandenburg, denn auch hier zahlen viele Väter keinen Unterhalt, Stress für die Jugendämter und vor allem Stress für die betroffenen Frauen. Die Steuerzahler müssen einspringen, rund 120 Millionen Euro waren es im Jahr 2024. Mehr dazu von RBB 24 Landespolitikreporter Thorsten Südow.
Das Geld, sich von den zahlungssäumigen Vätern zurückzuholen, ist kompliziert, schildert der stellvertretende Jugendamtsleiter von Potsdam-Mittelmark, Robert Gorges.
Papa sagt, ich kann nicht zahlen. Ich kann nicht zahlen heißt aber nicht, ich kann tatsächlich nicht zahlen, meistens will ich nicht zahlen. Und daraufhin kommt dann das ganz normale Prozedere in Gange, in Verzugssetzung, Rechtswahrung und dann sehen wir uns meistens vor Gericht.
Alle Unterhaltsfragen würden in Potsdam-Mittelmark in einem Büro gebündelt und keine Zeit verschenkt, vom Gericht einen sogenannten Titel gegen die Unterhaltsunwilligen zu erreichen.
Wenn ich mir schnell den Anspruch sichere beim Familiengericht und der dann vollstreckbar ist, brauche ich auch für den gesamten Unterhaltsprozess auch und für die Zukunft nicht mehr rumdiskutieren. Ich habe immer einen vollstreckbaren Titel, den ich gegen den Unterhaltsschuldner durchsetzen kann.
Der Erfolg bleibt nicht aus. In Potsdam-Mittelmark gelingt es, etwa 30% des Unterhaltsvorschusses zurück in die Staatskasse zu holen. Im Brandenburg-Maßstab sind es nur 18%. Schärfere Sanktionen gegen Unterhaltsverweigerer, wie zum Beispiel einen Führerscheinentzug, das höre sich sehr gut an, sagt der Richter am Amtsgericht Brandenburg an der Havel, Hans von Bülow. Die Realität zeige jedoch, dass viele Väter in Brandenburg nur Geringverdiener seien. Selbst Gerichtsverfahren würden kaum helfen.
Viele der Titel, die sich die Unterhaltsvorschusskasse bei uns erarbeitet, sie können sich auch irgendwo an die Wand nageln. Da wird nichts bei rumkommen. Es sind einfach sehr prekäre Einkommensverhältnisse, die da einfach reinspielen.
Knapp 2,7 Milliarden Euro Unterhaltsvorschuss konnten sich die Ämter deutschlandweit 2024 nicht von den Vätern und Müttern zurückholen.
Herr Berichte Thorsten Südow aus unserer Landespolitikredaktion und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. auch in der ARD Audiothek.